ein Psalm Davids vorzusingen. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, gepriesen sei der, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Das Schönste, was wir eigentlich machen können in unseren Versammlungen, ist, dass wir ein persönliches Zeugnis von unserem Glauben geben. Ich fand das auch in unseren Gottesdiensten in der Ludwig-Hofer-Gemeinde in der Stuttgarter Innenstadt so schön, wenn jemand bereit war, einfach zu erzählen, wie er Jesus erlebt hat, in den vergangenen Tagen oder in einer großen Lebenskrise. Zeugnisse, Berichte, die sind wichtig, hilfreich, aufbauend. Aber jetzt haben Sie ja gemerkt, es gibt in der Christenheit Kreise, die ärgern sich darüber. Die ziehen die Mundwinkel runter und die protestieren dagegen. Denen gefällt das nicht. Die sagen, man soll es nicht so persönlich machen. Haben Sie auch schon gemerkt? Ich bin ganz froh, denn in der Bibel sind es alles persönliche Zeugenberichte. Und ich habe schon als kleines Kind gemerkt, was nicht per Du geht, das geht per Du, das verduftet. Also das Persönliche ist doch, das spricht immer wieder an. Wir haben da hier heute einen persönlichen Zeugenbericht von David. Und er spricht aus seiner Lebenserfahrung, aus seiner Not. Und dann sehen wir den David vor sich, wie der König Saul ihn gejagt hat, wie er rannte um sein Leben, wie er in der glutheißen Wüste lebte, wie er nachts nicht einen Platz hatte, wo er seinen Kopf hinlegen konnte, wo seine ganze Zukunft ungewiss war. Aha, da passt hinein, dieser Psalm. Das hat David persönlich erlebt. Für uns hat das ja eine ganz wichtige Bedeutung. Das erwarten Sie auch von meinem Wort heute, dass Sie sagen, da merkt man, der steht persönlich dahinter. Das ist ein persönliches Wort, das er uns sagt. Wir wollen doch nichts Abstraktes haben, keine großen Lehren und noch so gewaltigen Sätze. Damit können wir nichts machen. Wir wollen Erfahrungen haben. Wunderbar, dass wir das so sehen. David in seinem Leben hat diesen Psalm gedichtet. Aha, da gehört es hinein. Der hat so seinen Herrn erlebt, in den dunklen Stunden, in der grausamen Grube, in der Verzweiflung, in der Depression, in der Mutlosigkeit. Und dann hat er es erlebt und da hat er seine Psalmen gedichtet. Die sind natürlich nicht entstanden in den Sonnentagen, wo man im Liegestuhl sitzt, im Urlaub, sondern in den ganz harten Bedrohungen, in den Krisen, in den Ängsten, da hat er seine Psalmen gedichtet. Aber jetzt wissen Sie ja auch noch aus der Bibel, dass der David eine ganz wichtige Bedeutung hat, nicht nur durch sein eigenes Leben, sondern er ist ein Vorbild, ein Typ auf Jesus hin. Er hat wirklich gelebt, das ist alles so geschehen. Und trotzdem ist das ganze Leben Davids, wie auch Moses, ein Vorbild auf Jesus. Aha. Dann dürfen wir diesen Psalm im Blick auf die Person von Jesus lesen. In der grausigen Grube. Ja. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Warum ich das Ihnen gleich am Anfang so sagen will? Wir haben nämlich heute große Strömungen in der Christenheit. Und diese Strömungen, die wollen uns sagen, du musst bloß richtig beten, dann hast du keine Nöte mehr. Dann wird alles hell in deinem Leben. Ich habe vor 8 Tagen zufällig so einen Fernsehkanal angemacht am Samstagabend, da war ich doch sprachlos. Da wurde selbst gesagt, wenn dein Konto leer ist und du nimmst den Kontoauszug und du siehst, da ist nichts mehr drauf als lauter Minusbeträge, dann musst du bloß ganz fest mit dem Sieg Jesu rechnen. Du musst einfach glauben und das alles gefangen nehmen unter den Sieg Jesu und du wirst staunen, dein Kontoauszug wird auf einmal große rote Zahlen aufweisen. Ja, was sagen Sie jetzt? Also, ich halte nichts davon. Ich halte nichts davon, weil das die Art der Welt ist. Und darum lege ich so großen Wert darauf, dass Jesus diesen Psalm auch gebetet hat, diesen Psalm 40 von der grausigen Grube. In der Welt ist alles darauf abgestellt, dass unser Leben konfliktfrei verläuft. In der Welt sagt man, du bist der Glückspilz, wenn du viel Geld hast, wenn deine Karriere gut läuft, wenn du brave Kinder hast und eine treue Ehefrau, wenn alles in deinem Leben glatt geht, wenn du nie krank wirst, da sagen die Leute, das ist das Wichtigste, du musst gesund sein. Was hat denn Jesus uns gesagt? Gepriesen sind die Trauernden. Gepriesen sind die Leidtragenden. Sie müssen aufpassen, das Evangelium wird fortwährend nach dem Geist der Welt umgedeutet. Und da passiert es dann, dass die in der Gemeinde sich besonders benachteiligt fühlen, die durchs Leid gehen und sagen, was ist bei mir kaputt? Funktioniert Gott nimmer? Hat er mich auf seiner Liste, dass er mich straft? Und man vergisst darüber, dass wir das Evangelium verdreht haben. Unser Herr und Meister Jesus Christus ging hinunter in die Tiefe. Er saß bei den Aussätzigen, er saß bei den Schuldiggewordenen und hat bei ihnen ausgeharrt. Warum denn? Weil wir in diesen schweren Krisen unseres Lebens erst richtig die Leuchtkraft der Erlösung sehen können. Da erkennen wir unseren Heiland erst richtig. Wir leben in einer Welt, die sich selber nicht kennt und die darum leugnet, dass sie eine Welt der Krise, der Armut und des Leidens ist. Es stimmt ja gar nicht, dass es Gesundheit gibt. Wer von Ihnen ist denn gesund? Nicht einmal die Kinder sind gesund. Wenn man schon an die schrecklichen psychischen Erkrankungen denkt, die schon die Kinder heimsuchen und Schwermut und Ichsucht und was da alles abgeht. Diese großen Nöte, darum ist es für uns Christen ganz normal, dass wir uns auch der eigenen Krise stellen. Und ich meine, immer wieder, wenn wir das Wort Gottes lesen, ist das vor uns auch so ein ganz neues Verstehen. Wir stehen vor dem heiligen Gott. Und wenn es bei Ihnen keine äußeren Nöte sind, die Sie bedrängen, dann möchte ich, dass immer wieder aufwacht, wie unser Leben voll ist von dunklen, unheimlichen Dingen. Wenn es im Licht Gottes einmal gesehen wird, unser Unglaube, unsere Untreue, unsere schmutzigen Gedanken, die Sünden, die uns belasten, auf einmal wird die grausige Grube auch hier ganz aktuell. Wir haben das einfach geleugnet, wir haben das überspielt, sondern unser Herr kommt, um uns herauszuholen aus der grausigen Grube, um uns herauszuholen aus den Tiefen. Aus der Traurigkeit, aus der Dunkelheit. Und wir sollen ihn ganz neu erfahren und erkennen. Es liegt ein großer Ernst tatsächlich über unserem Glaubensleben. Und das Wort Gottes rührt immer an den Punkt. Das ist ja auch tatsächlich die Ursache, dass es gar keine Lebenslage bei uns gibt. Was es auch ist, gibt gar keine Lebenslage, wo das Wort Gottes uns nicht aufrichtet, tröstet. Fröhlich macht, Geborgenheit schenkt, Frieden gibt. Das kann der schlimmste Todesfall sein. Ach, wie oft habe ich das in meiner 40-jährigen Pfarrerstätigkeit erlebt. Mir hat das immer so erschüttert, der plötzliche Kindstod, wenn man das mittragen muss. Wenn eine Mutter anruft, ich komme gerade nach Hause, mein Kind ist tot. Und dann kommt Polizei und der psychologische Notdienst und was alles, da steht die ganze Straße voll mit den ganzen Rettungswagen und da sind Menschen allein mit ihrer Not. Und das Schlimmste ist, dass dann die Kripo sagt, jetzt müssen wir zuerst noch das Kind beschlagnahmen, weil der Verdacht ist, vielleicht hat die Mutter was an dem Kind getan und das müssen wir mitnehmen und was alles ist. Und wie oft habe ich es dann erlebt, wir haben das Wort Gottes aufgeschlagen und gelesen, sagten, wie das passt. Wie das passt. Für die dunkelsten Stunden, wo kein Mensch ihnen mehr beistehen kann. In den großen Krisen, wenn Freunde sie verlassen. Wissen Sie, was die schlimmste Not ist, die man in dieser Welt erleben muss? Schande. Ich habe mir es zur Regel gemacht, wenn Freunde, die ich kenne, durch die Zeitung geschmiert werden, dass ich gleich einen Besuch mache. Gleich im Augenblick. Oder da war eine Mutter, Großmutter, schwer leidend und eines Abends in der Abendschau kam ihr Enkel als Terrorist gesucht. Ich habe alles liegen und stehen lassen, bin hinten ans Bett gesessen. Und dann den Trost des Evangeliums gehört und gelesen, dass der Herr da ist, der mich kennt und der mich sucht und der mich liebt. Das ist doch das Wichtige. Es gibt keine Situation, wo das Wort Gottes nicht hinkommt, weil es nicht um die irdischen Sicherheiten geht. Liebe Freunde, es geht doch nicht um ein Bankkonto. Unser Glaube hängt doch nicht an der Gesundheit. Unser Leben hängt doch nicht am Erfolg und am Glück und an der Ehre, sondern unser sterbliches Leben hängt daran, ob wir einen Heiland haben, dem wir gehören im Leben und im Sterben. Jetzt weiß ich nicht, in welchen grausigen Gruben Sie leben. Sondern das Wort ist toll, grausige Grube. Man sieht da so einen Brunnenschacht vor sich und unten, der ist da oben, ist das Wasser verdampft und vertrocknet in den heißen, trockenen Monaten, wo es sich regnet, und da ist unten noch so eine Schlammschicht. Und wenn man da steht, da versinkt man drin und im Schlamm kann man ja sich gar nicht wehren. Im Wasser könnte man noch schwimmen, im Schlamm sinkt man bloß immer in den Dreck ein. Und Sie wissen, wie das ist, wenn die Schwermut Sie plagt. Schlamm, grausige Grube, immer tiefer geraten Sie hinein in den Spannungen in der Familie, in Ihren persönlichen Lebensnöten. Jetzt haben wir das Thema, dass der Heilige Geist uns gewiss macht. Zunächst einmal eröffnet uns die Augen in der grausigen Grube. Eröffnet uns die Augen. Da steht in Ihrer Einleitung zu Ihrem Programm, zu dieser Allianzkonferenz, dass also manche Christen den Heiligen Geist nicht kennen. Mindestens genauso schlimm ist, wenn man über den Heiligen Geist falsche Ansichten hat. Ist heute auch verbreitet. Es gibt ganz verrückte Ansichten vom Heiligen Geist. Manche Leute machen so, wie wenn sie den Heiligen Geist verwalten könnten oder wie wenn sie ihn in ihren Händen tragen und weitergeben können. Das ist alles Unsinn. Der Heilige Geist ist der souveräne Herr Jesus Christus, der in Gläubigen Wohnung macht. Und ich denke, das Wunderbarste ist, dass der Geist Gottes auf eine für uns geheimnisvolle Weise an das Wort der Bibel gebunden ist. Dieses Wort der Bibel ist von Gott durchatmet, der Geist Gottes, vom Geist getrieben. Und das ist eine der wichtigsten Lehren, die viele Christen gar nicht mehr kennen. Heiliger Geist und Wort Gottes sind fast austauschbar. Ihr seid gereinigt im Wasserbad des Wortes. Oder ihr seid neugeboren durch den Heiligen Geist. Und es gibt ganz viele Stellen, wo man das so ergänzen kann, weil das ja das Geheimnis des Wort Gottes ist, die Inspiration des Wortes Gottes ist so das Geheimnis, dass der Geist Gottes nicht nur bei der Abfassung dabei war, sondern auch jedes Mal, wenn wir das Wort der Bibel aufschlagen, will der Geist Gottes wirken. Ich kann ihn natürlich unmöglich machen, ich kann ihn stoppen, ich kann ihn verhindern, aber er will wirken. Wo ich offen bin und begierig bin, redet das Wort Gottes. Und Sie haben das x-mal erlebt in schweren Krankenzeiten oder in Nöten, dass plötzlich dieses Wort Gottes zu Ihnen gesprochen hat. Und es war der Herr Jesus selber, der zu Ihnen das Wort gesagt hat. Das Wort Gottes hat dieses Geheimnis, das Bibelwort hat es. Das ist eben kein Menschenwort allein, sondern das ist ein vom Geist Gottes getriebenes Wort. Und das ist so wunderbar und das wirkt ganz besonders in der grausigen Grube und öffnet uns die Augen. Aha, wenn man nämlich in der grausigen Grube ist, dann sieht man immer nur die grausigen Wände. Man riecht den Modergeruch von dem Sumpf und Schlamm, in dem man steckt. Und man kommt immer tiefer rein, weil man immer bloß noch die Not sieht. Und Sie wissen das doch, dass man da nachts nicht schlafen kann. Und dann sind die Sorgen immer größer. Und wir reden davon und sagen, es wird immer schlimmer, wird immer schlimmer. In der grausigen Grube starren wir auf die Wände und wir sehen nicht höher hinauf auf den lebendigen Herrn. Wir müssen ihn sehen. Da heißt es ja hier, ich harrte des Herrn. Harren Sie auch des Herrn, auf den lebendigen Herrn in der grausigen Grube. Harren, harren. Das heißt, was ist ein Harren? Das Wort gibt es gar nicht mehr heute. Harren ist, wenn ein Jäger 5 Stunden auf dem Jagdsitz in ganzer Stille und Ruhe wartet, bis endlich das Wild kommt. Mit seiner Flinte im Anschlag. Wenn Sie in der grausigen Grube der Schwermut, der Depression, der Verzweiflung sind und nicht mehr weiter wissen, aus der Not, die Sie bedrückt, harren Sie des Herrn. Das heißt, blicken auf den Herrn. Das heißt, sein Wort hören. Nicht in die Not immer wieder hineinwühlen, nicht immer sich hinein vertiefen in die Dinge, sondern jetzt erst recht hört die Stimme des Herrn. Jetzt will der Geist Gottes durch sein Wort reden. Ich muss ehrlich gestehen, wenn ich solche Situationen habe, dann kommt so bei mir eine Stimmung raus, ach, das kann jetzt das Wort Gottes auch nicht lösen. Das sind doch so menschliche Dinge. Das ist ganz gefährlich, dass wir selber gar nicht mehr nach dem Wort Gottes greifen. Oder vielleicht sogar, dass einer sagt, ich gehe gar nicht mehr in die Versammlung. Das hilft jetzt auch nicht. Doch, jetzt erst recht. Wenn die Not umso größer ist, ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir. Er kam zu mir, er hörte mein Schreien.